Willkommen zurück bei Soka Fußball in Afrika. Die Geschichte aus Kamerun mit all dem ganzen Wirrwarr rund um die Position des Nationaltrainers, der Nichtnominierung großer Namen und dem Streit zwischen Verband und Sportministerium beherrscht die Schlagzeilen rund um den Afrika Cup. Auch darauf kommen wir bald zu sprechen. Es sind ja nicht einmal mehr 2 Wochen bis zum Turnier. Aber was dabei ein wenig untergeht, auch in Zimbabwe knirscht und kracht es ganz gewaltig an vielen Ecken. Ein neuer Nationaltrainer, direkt im ersten Camp die ersten Gerüchte über ein Zerwürfnis mit der Mannschaft, nun eine ominöse Verletztenliste des Verbandes, auf der Spieler stehen, die selbst sagen, dass sie gar nicht verletzt sind. Das passiert zum größten Teil abseits der Öffentlichkeit, aber lohnt sich dennoch, besprochen zu werden. Also, heute sprechen wir über Zimbabwe, einen der größten Außenseiterteams beim Turnier, das es sich selbst gerade noch schwieriger macht als sowieso schon. Aber ich darf es immer wieder wiederholen, so ein Chaos würde vielleicht in Europa dafür sorgen, dass ein Team komplett abzuschreiben ist. Es gibt so viele Belege, dass bei vergangenen Turnieren Mannschaften aus Afrika solche Querelen von vorher ab dem Startschuss auf die Seite schieben und sich nur auf das Sportliche konzentrieren können. Und später werde ich euch erzählen, warum ich besonders einem Spieler im Kader den Erfolg mehr als gönnen würde. Mein Experte, Terry Majauta. Er ist aktuell als Sportreporter für Newsday Zimbabwe und FAR Post tätig. Er hat auch schon für Pan African Football geschrieben und wurde in seiner Heimat mit mehreren Journalismus Awards ausgezeichnet. Er ist nah dran am Team, kennt die Zusammenhänge und es war ein richtig kurzweiliges Gespräch mit ihm. Danach war ich ihm einiges schlauer und habe manche Dinge besser verstanden. Aber jetzt genug Vorgeplänkel und Angeteasere. Wir starten rein in die Vorschau auf Team Zimbabwe. Zum Start wie so oft. Erstmal eine kurze Zusammenfassung, über welches Land wir hier überhaupt sprechen. Zimbabwe. Zu finden im Südosten Afrikas. Es grenzt an Südafrika, Botswana, Sambia und Mosambik. Dass alle 5 Länder gleichzeitig beim AFCON sind, das hat es noch nie gegeben. Früher war es mal als Rhodesien bekannt, also Zimbabwe. Und es hat etwas weniger als 17 Millionen Einwohner. Soweit, so viel zum Land. Also ein Blick in die Fußballgeschichte. 2004 schaffte man es erstmals zum Afrika-Cup. Seitdem sind noch 4 Teilnahmen dazugekommen, über die Gruppenphase ist man aber noch nie hinausgekommen. Normalerweise würde ich mir jetzt ein Turnier herauspicken und gesondert darüber sprechen, bei Zimbabwe macht es aber mehr Sinn, sich ein anderes Ereignis aus der jüngeren Historie zu schnappen und etwas ausführlicher darüber zu sprechen. Am 1. März 2022 wurde der Fußballverband Zimbabwes von der FIFA suspendiert und durfte für eine gewisse Zeit an keinem offiziellen Spiel teilnehmen. Also auch keine Afrika-Cup-Quali, das Turnier in der Elfenbeinküste 2024 war damit von vornherein futsch. Aber wie konnte es dazu kommen? Gemeinsam mit Kenia wurde Zimbabwe also von der FIFA suspendiert. Auch wenn es nach der WM-Auslosung ein wenig lächerlich klingt, die FIFA duldet laut ihrer Statuten keine Einmischung der staatlichen Regierung in das Verbandsgeschehen. Das heißt, setzt eine Regierung beispielsweise den Präsidenten des Nationalen Fußballverbands ab, dann sieht sich die FIFA zum Handeln gezwungen. So eben auch passiert in Zimbabwe. Die Sport- und Freizeitkommission der Regierung hatte nämlich im November 2021 den Vorstand des Fußballverbandes kurzerhand abgesetzt. Die Vorwürfe, die damals im Raum standen, reichten von sexueller Belästigung weiblicher Schiedsrichter durch Verbandsverantwortliche bis hin zu Betrugsvorwürfen. Die FIFA schaltete sich ein, trotz aller Kritik am Weltverband, jetzt nicht um mögliche Täter zu schützen, aber um klarzumachen, diese Vorgänge müssen verbandsintern und ohne Beteiligung der Regierung geklärt werden. Es gab eine Frist bis zum 3. Januar, um die Kontrolle über den Fußball im Land wieder an den Verband zurückzugeben. In diese ganze Schlammschlacht fiel auch noch der Afrika Cup 2022 in Kamerun. Ich denke, die FIFA hat, um den Ablauf des Turniers nicht zu stören, mögliche Sanktionen etwas hinausgezögert. Zimbabwe war nach der Gruppenphase raus und der Weg frei für spürbare Konsequenzen. Die Januarfrist ließ die Regierung Zimbabwes verstreichen, äußerte sogar Vorwürfe, dass sowohl FIFA als auch CAF versäumt hätten, die schwerwiegenden Anschuldigungen gegen die Verbandsverantwortlichen stärker zu verfolgen. So was sah man sich zum Handeln gezwungen. Ein Sprecher des von der Regierung eingesetzten Komitees sagte, es scheint, dass die FIFA durch die Bestimmungen ihrer eigenen Statuten daran gehindert ist, bestimmte zweifellos sexuelle Straftäter, Betrüger und korrupte Funktionäre an der Spitze der Fußballverwaltung in Zimbabwe zu bestrafen. 18 Monate schwelten die Vorwürfe, dann entschloss sich die Regierung zu handeln. Aber dadurch, dass Zimbabwe mittlerweile wieder an einem Afrika-Cup teilnehmen kann, steht ja fest, dass die Suspendierung aufgehoben wurde. Wie kam es denn dazu? Im Juli 2023 war es soweit. Alle Nationalmannschaften Zimbabwes waren wieder berechtigt, an offiziellen Länderspielen teilzunehmen. Die Entscheidung fiel kurz vor der Auslosung der Gruppen für die afrikanische WM-Qualifikation. Grund war die Gründung eines Normalisierungsausschusses, der den Auftrag hatte, bis zum 30. Juni 2024 den Fußballverband SIFA umzustrukturieren, die Statuten zu prüfen und eine Wahl für einen neuen Vorstand zu organisieren. Die Regierung gab quasi die Kontrolle wieder ab an den neuen Ausschuss. Es wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Regierungskomitee und dem Normalisierungsausschuss geschlossen, der auch sicherstellen sollte, dass die Vorwürfe weiter untersucht werden. Simbabwe stellte in gewisser Weise einen Sonderfall bei den FIFA-Suspendierungen dar. Normalerweise ergreifen Länder sofort alle Maßnahmen, um schnell wegzukommen von der Suspendierung. Da sind ja auch Fördergelder und natürlich das Recht auf sportliche Teilhabe verbunden. Kirsty Coventry, ehemalige Weltklasse-Schwimmerin und Sportministerin, erklärte aber, dass man aufgrund der Schwere der Probleme erst einmal viele Dinge geregelt haben wollte und schnell da keine Option war. Deshalb der fast eineinhalbjährige Ausschluss. Ich darf sie zum Abschluss zitieren. Es war hart, aber es hat sich gelohnt. Einen Weg nach vorne zu finden, der dem Land zugutekommt, hat sich 110% gelohnt. Man sieht also, der Fußball im Land kommt nach einer sehr schweren, sehr tiefen Krise gerade erstmal wieder auf die Beine. Und es gibt noch einige Anlaufschwierigkeiten. Davon zeugt auch, dass man im ersten Jahr mit dem Brasilianer Baltimore Brito und den beiden einheimischen Coaches Norman Mapesa und Jairos Tapera drei Trainer brauchte, ehe der deutsche Michael Nees ab 2024 für so etwas wie Normalität sorgte. Man kann auch anmerken, dass die Afrika-Cup-Qualifikation unter diesen Voraussetzungen schon eine Leistung war. Eine nicht eingespielte Mannschaft, ständig wechselnde Besetzung auf der Trainerposition, also das war schon eine Leistung in der Gruppe mit Kamerun, Kenia und Namibia zu bestehen. Über die WM-Qualifikation kann man das allerdings nicht behaupten. Man ist der einzige Afrika-Cup-Teilnehmer, der in seiner WM-Qualifikationsgruppe Letzter geworden ist. Gruppe C, Südafrika, Nigeria, Benin, Lesotho, Ruanda und eben Simbabwe. Mickrige 5 Punkte aus 10 Spielen, kein einziger Sieg, nur 5 Unentschieden. Das ist schon eine sehr enttäuschende Statistik, die zeigt, das Jahr 2025 ist so gar nicht gut gelaufen für Simbabwe bisher. Der Erfolg mit der Quali Ende 2024 ist ein wenig verblasst und Coach Michael Nees auch wieder Geschichte. Als Konsequenz aus den letzten WM-Quali-Spielen musste der Deutsche seinen Hut nehmen, nur 2 Monate vor dem Afrika-Cup. Aber machen wir mit Terry kurz den Stimmungscheck.
You know, the mood is obviously upbeat, considering that we have a new coach, you know, and there is a lot of expectation. Of course, some do have mixed feelings regarding the coach that was appointed and the manner in which the process was also handled. But generally, I think there is a sense of optimism and hope that the new coach will obviously bring something new and, you know, help Zimbabwean football grow.
Es wäre ja auch irgendwie komisch, wenn man kurz vor dem großen Turnier nicht ein wenig Optimismus versprühen würde. Man könnte ja sagen, die WM-Quali, das war noch unter dem alten Coach, jetzt wird alles besser. Ist selten so passiert in der Fußballgeschichte, aber Hoffnung kann man daran knüpfen. Aber jetzt kommt dann schon der erste Downer. Die ersten beiden Spiele unter dem neuen Coach Mario Marinica waren okay. 1-3 Pleite gegen Algerien, dann aber ein 2-1-Sieg gegen WM-Teilnehmer Katar. Und was soll da jetzt so negativ sein? Naja, wir müssen über die Berichte sprechen, die anschließend aus dem Camp nach außen drangen. Ganz wichtig, offiziell bestätigt es hier nichts. Aber nachdem es schon einmal ähnliche Vorwürfe aus Marinicas Zeit als Nationaltrainer Malawis gab, sind sie jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen, würde ich sagen. Es soll eine Spielerrevolte gegeben haben, nachdem der neue Coach nach der Niederlage gegen Algerien übergriffiges Verhalten an den Tag gelegt haben soll und auch der Vorwurf von Rassismus gegenüber einigen Spielern stand im Raum. Als Reaktion sollen die Spieler im Camp gedroht haben, nicht beim AFCON anzutreten. Es war schon eine größere Geschichte in Simbabwe, die sich dann wieder ein wenig beruhigte. Hinter den Kulissen sollen die Wogen geglättet worden sein. Aber so ein Start in der ersten Länderspielpause sollten auch nur 10% Wahrheit drinstecken, wäre ja eine Vollkatastrophe. Sprechen wir doch mal kurz über Coach Marinica. Er hat schon eine lange Reise im Fußballbusiness hinter sich. Er war schon 1999 Jugendtrainer bei Arsenal, war mal Chef der Akademie von Crystal Palace 2002. Auch in Deutschland war er schon tätig, 2005 als Scout für Hertha BSC. Die ganze Vita aufzuzählen würde ewig dauern. Sprechen wir doch lieber über das Kapitel Afrika. 2009 war er kurzzeitig Coach der Black Leopards in Südafrika. 2015 hatte er eine Station als Co-Trainer bei Azam in Tansania. 2021 wurde er technischer Direktor in Malawi, 2022 dann Nationaltrainer. Allerdings nur für ein Jahr. 2024 war er nochmal für 8 Monate Coach von Liberia. Es hat ihn selten lange an dem Ort gehalten. Seine Vita ist auch davon geprägt, dass er oft im Unfrieden von seinem Arbeitgeber geschieden ist und eben viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Auch in Malawi gab es Vorwürfe und Berichte über seine Wutausbrüche nach Niederlagen. Man darf sich nicht anmaßen, jeden Bericht für wahre Münze zu nehmen und ihn vorzuverurteilen. Es entsteht aber ein Bild, das die Berichte aus dem Camp in Saudi-Arabien nicht komplett aus der Luft gegriffen klingen lässt. Einige Spieler wie Kapitän Marvelous Nakamba haben sich anschließend schon wieder versöhnlich geäußert. Es könnte also eigentlich alles gut sein. Aber die neuesten Berichte aus dem Trainingslager vor dem Afrika Cup jetzt klingen schon wieder so, als gäbe es da ein Pulverfass, auf dem Marinika und vor allem der Verband Zimbabwes sitzt. Am 27. November veröffentlichte der Verband eine Liste mit 51 Spielern, also die Vorauswahl, die noch auf maximal 28 Spieler gekürzt werden muss. Die heimische Liga folgt dem Jahreskalender, die Meisterschaft ist abgeschlossen, also war es bereits möglich, alle Local-Based-Spieler zu einem Trainingscamp zusammenzuziehen und dann nach und nach die Spieler aus dem Rest der Welt zu integrieren. Vor dem Start des Camps mussten alle Spieler zu verschiedenen medizinischen Untersuchungen antreten. Soweit so normal. Doch die Tage danach mehrten sich die Meldungen, dass einige Spieler aufgrund von dabei erkannten Verletzungen wieder heimgeschickt wurden. Schnell machten dann Gerüchte die Runde, diese Verletzungen seien nur ein vorgeschobener Grund, um kritische und unliebsame Spieler aus dem Camp zu verbannen. Im Mittelpunkt stand dabei besonders Walter Musona, der sich gegen Algerien eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. Der Verband erklärte, er habe vor dem Trainingslager keine Ultraschalluntersuchung vorgelegt. Dies wurde dann direkt im Camp nachgeholt und er anschließend nach Hause geschickt, um zurückzukehren, wenn er 100% fit sei. Wenige Stunden später postete der Spieler auf Social Media eine Story mit der Nachricht 1000% fit. Taimun Machop und Junior Makonike wurden sogar komplett aus dem Aufgebot genommen, da ihre Verletzungen bis zum Afrika Cup nicht rechtzeitig verheilen würden. Also sehr, sehr viel Unruhe da schon wieder in den letzten Tagen. So viel, wie da an die Medien durchgestochen wird, so viel, wie da direkt aus dem Camp nach außen dringt, das lässt eigentlich nur den Rückschluss zu, dass bei einigen eine große Unzufriedenheit herrscht und eben keine Atmosphäre, um den richtigen Spirit für das Turnier zu entwickeln. Man muss es weiter beobachten. Ich bin auf den finalen Kader gespannt, ob ein Spieler wie Walter Musona dann dabei ist. Ich denke, wir werden erst einige Zeit nach dem Turnier erfahren, was wirklich alles vorgefallen ist, wie schlimm es wirklich steht um die Stimmung und die Zufriedenheit im Camp. Aktuell ist auch klar, dass die Spieler das Turnier spielen wollen und keiner öffentlich Missstände anprangern will. Soweit zur aktuellen Lage. Natürlich wie immer im Fußball sehr dynamisch. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht diese Vorschau und morgen gibt es dann den Big Bang und vor dem Turnier wird nochmal alles umgeschmissen. Eigentlich habe ich wirklich große Sympathien für das Team aus Zimbabwe.
For me, I put South Africa in the top and I think South Africa in the group is the team to beat for us. Because, you know, Zimbabwe and South Africa, they're the rival, we are neighbors and, you know, it's close to a derby. You know, even if you follow the way Zim played against South Africa in the last round of World Cup qualifiers, you notice the tension and even how the match panned out. So for Zimbabwe, South Africa will be the team to beat. Of course, Egypt remain a powerhouse in Africa and they are a difficult opponent. Zimbabwe's struggled against Egypt, but I think we can be able to grind a draw. Angola is a team that is very hard to predict, judging by the way that they played in the last Africa Cup of Nations. And to be honest, I think this is a tough group.
Harte Gruppe. Terry's Fokus liegt voll auf dem Lokalrivalen aus Südafrika. Angola kennt man auch gut, man trifft sich ja oft in der COSAFA-Zone. Ägypten bleibt der Gigant, der beim Afrika Cup aber zuletzt auch Schwächen gezeigt hat. All in all muss man sagen, dass man vor einer großen Aufgabe steht, die eigentlich erfordern würde, dass man richtig zusammenhält. Coach Marinika hat in bisher fast jedem Interview betont, wie wichtig ihm die Fitness seiner Spieler ist. Er legt sehr viel Fokus auf eine intensive Spielweise, der Gegner soll müde gelaufen werden, dafür braucht er fitte Spieler. Also mal die anderen Geschichten beiseite, wenn er da 11 körperliche Maschinen auf den Platz bringt, die über den Rasen in Marokko pflügen, dann wird das unangenehm für jedes Team, selbst wenn das individuell besser besetzt ist. Wenn sein Team giftig spielt, sich so ein wenig den Spirit von Äquatorial Guinea abschaut, dann kann man schon die Fantasie entwickeln, dass es über die Gruppenphase hinausgeht. Es stehen aber auch ein paar Fragezeichen dagegen. Sprechen wir über das Team von Zimbabwe, über die Spieler, die den Unterschied machen müssen. Ein guter Torwart ist schon mal ein wichtiger Punkt. Das haben die Elfenbeinküste und Nigeria, also die beiden letzten AFCON-Finalisten, auch gemerkt. Beide hatten tolle Keeper, beide sind bis ins Finale gekommen. Es ist ein Duell zwischen zwei Keepern, die ähnliche Voraussetzungen mitbringen. Beide bringen eine ganze Menge Erfahrung mit. Der eine ist 40, der andere ist 35. Beide spielen in der ersten Liga von Südafrika. Beide haben dort ihren Stammplatz sicher. Washington Arubi bei Marumo, Elvis Chipesese bei Magesi FC. Arubi ist 5 Jahre älter, wäre wahrscheinlich der älteste Spieler beim AFCON, aber war die letzten Jahre im Nationaltrikot auch wirklich gesetzt. Gegen Katar stand dann Chipesese im Tor und Zimbabwe gewann. Also geht es nach den ersten Eindrücken des Coaches, ist ein Wechsel auf der Torwartposition durchaus möglich. In der Liga trennen die beiden Teams der Keeper nur 4 Punkte. Auch im Nationalteam wird es ein enges Rennen, wer am Ende gegen Ägypten am 22.12. im Tor steht. Ich würde jetzt sagen, das Wort von Washington Arubi hat viel Gewicht in der Kabine und ein Trainer würde es nicht wagen, seinen Stammkeeper zu rasieren. Aber was man bisher gehört hat, gibt's keine Vorschusslorbeeren und Marinica macht sich sein ganz eigenes Bild. Grundsätzlich haben beide das Niveau, um das Team zu stützen. Wie gesagt, es gibt nur kleine Unterschiede. Terry sieht hier keine Probleme. Links hinten ist die Sache sonnenklar. Jordan Zamora von Udinese Calcio wird dort gesetzt sein. Er spielt schon seit 2023 in Italien, kriegt auch regelmäßig Spielzeit und ist an ein hohes Niveau gewöhnt. Um ihn muss man sich keine Sorgen machen. Er wird links hinten dicht halten. Er ist einer der Diaspora-Spieler im Kader. Er wurde in England geboren und ausgebildet. Er hat ein stabiles Tempo, kann durchaus auch offensiv seine Akzente setzen und steht einmal ein ruhender Ball in Tornähe an, könnte er seinen linken Fuß auch dort einsetzen. Wenn er im Nationaltrikot spielt, hat er die letzten Jahre meistens auch geliefert. Er gehört zu den absoluten Leistungsträgern der Mannschaft. In der Zentrale baut es sich um Munashe Garanangwa auf. Ein Spieler, der von unserem ehemaligen Podcast-Gast Moritz Kossmann in Südafrika ausgebildet wurde. Also angefangen hat er schon in Simbabwe, ist aber in jungem Alter zu Ubuntu gewechselt und hat sich Stück für Stück in Europa hochgearbeitet. Erster Anlaufpunkt war Belarus, dann Moldawien, es folgte Belgien und 2024 dann ein 4-Millionen-Euro-Transfer zum FC Kopenhagen. Er ist allerdings kein Stammspieler in der dänischen Hauptstadt, kommt öfter erst von der Bank. Gerade als Innenverteidiger nicht die Position, um das Ruder noch herumzureißen. Aber er ist eine wichtige Säule für die Nationalmannschaft. In der Luft brauchen sie ihn, sowohl offensiv als auch defensiv. Sein Kopfballtor gegen Katar sollte den Coach beeindruckt haben und seine Rolle als unumstrittener Stabilisator in der Zentrale weiter gestärkt worden sein. Er stand Anfang November, als er einmal von Beginn an ran durfte, auch im Team der Woche der dänischen Superliga, also er scheint schon eine gewisse Form mitzubringen. Es würde mich ebenfalls wundern, wenn sein Innenverteidigerpartner nicht Teenage Hadebe heißen würde. Der 30-Jährige hat eine solide Saison in der MLS für Cincinnati gespielt. In den heimischen Medien ging er ein wenig steil, weil er im Spiel gegen Inter Miami nach dem Spiel das Trikot mit Lionel Messi tauschen konnte. Sein Club scheint auch mit ihm zufrieden zu sein, hat die Option auf eine Vertragsverlängerung gezogen. Die Zukunft ist also geklärt. Er bleibt in der MLS und kann ganz ohne Druck beim Afrika Cup für sein Heimatland auflaufen. Er steht mittlerweile bei 50 Länderspielen, also auch auf diesem Niveau große Erfahrung. Er hat 2017, 2019 und 2022 schon den Afrika Cup gespielt. Nun also seine 4. Ausgabe. Ich bin mir sicher, er wird sie als Stammspieler bestreiten. Die Abwehr ist auch nicht der wunde Punkt bei Simbabwe. Man hat hier erfahrene und vielversprechende Spieler, die eine gute Mischung ergeben. Rechts hinten soll es wahrscheinlich auf einen Spieler aus der heimischen Liga herauslaufen. God knows Mowira oder Emmanuel Jalai sind hier die beiden Kandidaten. Mowira spielt beim heimischen Meister Scotland FC, einem Club, der gerade sehr viel Geld reinsteckt, um sich an die Spitze des Landes zu setzen. Die Spieler verdienen gut. Es wird so ein wenig die Elite der heimischen Liga zusammengezogen, um vielleicht auch international mal bestehen zu können. Mowira ist auch gegen Katar aufgelaufen, könnte sich hier also eine Pole Position gespielt haben. Was sagt denn Terry, dass die Problemposition im Kader ist?
Right now there is no creative midfielder. We need someone who's going to be distributing the ball, feeding those strikers. It's a problematic position for Zimbabwe. The player that we've been relying on, Adrien Omota, is unattached in the moment and he's been overlooked in the most recent matches because he's clubless and, you know, there are questions regarding his match fitness, but if he is available, I think he will do the job.
Im offensiven Mittelfeld fehlt jemand, der den Unterschied ausmachen kann. Aber Terrys Wünsche wurden erhört. Andy Rinomota hat Ende November bei Reading in der 3. englischen Liga unterschrieben und steht auch im vorläufigen Aufgebot von Zimbabwe. Also, sollte ihm der eine Monat schon reichen, um in Form zu kommen, dann könnte er das Problem hinter den Spitzen lösen. Seine Absicherung ist sowieso nicht das brennendste Thema. Hier hat man doch schon ein wenig Auswahl. Auch den einzigen in Deutschland aktiven Profi, Jona Fabisch von Erzgebirge Aue. Er spielt diese Saison schon ziemlich konstant bei den Veilchen, er wäre auch eine Option im Kader. Seine Geschichte mit Zimbabwe ist sowieso spannend. Sein Vater, Reinhard Fabisch, ist der wahrscheinlich legendärste Nationaltrainer in der Geschichte des Landes. Die Fabisch Boys, wie das Team in den 90ern genannt wurde, schrappte unter ihm denkbar knapp an der WM-Qualifikation vorbei. Es gilt bis heute als das Dreamteam in Simbabwe und die beste Nationalmannschaft, die man in der Geschichte hatte. Jona Fabisch ist für Simbabwe spielberechtigt, weil seine Mutter aus dem Land stammt. Chawada Kashija ist sogar die nationale Rekordhalterin über 100 Meter Hürden. Es war quasi vorbestimmt, dass der Sohn einer solchen Sportlerfamilie auch ein starker Athlet werden würde. Und nun, wo er seinen ersten Afrika-Cup spielt. Leider kann Vater Reinhard das nicht mehr miterleben. Er starb bereits 2008, als Jona erst 7 Jahre alt war. Im zentralen defensiven Mittelfeld gibt's gut Konkurrenz für den Auer. Denn der Star der Mannschaft, Marshall Munetzi von Wolverhampton Wanderers, der dürfte gesetzt sein. Stammspieler in der Premier League, davor seine Qualitäten lange in der Ligue 1 unter Beweis gestellt, also an ihm führt kein Weg vorbei. Klar, es gibt gerade bessere Standorte in der Premier League als Wolverhampton, das abgeschlagene Schlusslicht, aber Munetzi ist 1,88 groß, eine große Präsenz im Zentrum, so einen Spieler hast du kein zweites Mal in Reihen bei Zimbabwe und allein das Niveau, auf dem er jetzt alle paar Tage spielt und meistens auch gut mithalten kann, zeigt, dass er für Coach Marinica unverzichtbar ist. Was es für Fabisch noch schwieriger macht, in die Startelf zu kommen, der zweite Zentrumspieler ist Kapitän Marvelous Nakamba. Der hat auch lange Zeit in der Premier League gespielt, ist Luton Town allerdings treu geblieben und mit in die dritte Liga durchmarschiert. Dort hat er aber schon die ganze Saison mit einer Verletzung zu kämpfen, ist deswegen so ein bisschen Fragezeichen. Erst 16 Minuten hat er in dieser Saison gespielt, für einen so erfahrenen Spieler natürlich eine schwierige Erfahrung. Keiner kann sagen, wie fit er wirklich ist. Jetzt im Pokal gegen Exeter hat er am 2. Dezember über 90 Minuten gespielt. Reicht das dem fitnessbesessenen Marinica schon, um seinen Kapitän auch in die Startelf mitzunehmen? Das bleibt die Frage. Nakamba ist ein Nationalheld zu Hause, verpasste aber bereits das Turnier in Kamerun 2022 wegen seiner Knieverletzung. Es wäre auch wichtig, ihn in einer solch unruhigen Zeit im Team zu haben, den großen Führungsspieler eben ja an Bord zu haben. Welchen sportlichen Beitrag er dann leisten kann, das wird man sehen. Mit Tawanda Chiriva hat man einen weiteren Mittelfeldspieler im Wolves-Kader. Der hat dort aber erst ein Spiel gemacht, sonst eher in der Reserve eingesetzt. Er wird dabei sein, aber auch hier gibt's Fragen bezüglich der Matchfitness. Der letzte Kandidat ist noch Prosper Padera, der gerade in Finnland die Saison beendet hat. Über ihn werdet ihr aber dann noch mehr in der Special Story erfahren. Über die Außen dürfte uns wieder ein alter Bekannter aus der Bundesliga begegnen. 35 Jahre alt, viel gesehen und erlebt und immer noch dabei. Knowledge Musona. Von 2011 bis 2014 bei Hoffenheim unter Vertrag, viel verliehen gewesen, auch an den FC Augsburg, aber er hat schon in vielen Ländern gespielt und ist ein wichtiger Schlüsselspieler für die Nationalmannschaft gewesen. Mittlerweile spielt er wieder in der heimischen Liga für eben den finanzstarken Meister Scotland FC. Es wird sein letzter AFCON sein, war über einige Jahre sogar Nationalmannschaftskapitän. Wie fit er mit 35 noch ist, das muss man sehen, seine Klasse und Erfahrung soll der Mannschaft dabei helfen. Die weiteren beiden Flügelspieler heißen Bill Antonio von Mechelen aus Belgien und Tawanda Maswanish von Motherwell aus Schottland. Gerade Maswanish ist ein wichtiges Puzzlestück. Sein Start in die Saison mit 8 Toren in 16 Spielen war sehr, sehr stark. Er wird den anderen Flügel beackern und versuchen, seine Torgefahr auch auf die Nationalmannschaft zu übertragen. Bleibt das zweite Sorgenkind. Der Sturm. Man hat seit Jahren keinen zuverlässigen Goalgetter vorne drin. Tino Kadewere, der Mann, der vorne sicher gesetzt wäre, ist verletzt und verpasst das Turnier. Der Mann von Aris Saloniki in Griechenland ist schwerwiegender am Meniskus verletzt. Terry hat aber einen anderen Namen im Blick. Washington Navaya. Der Mann aus der einheimischen Liga wird wohl vorne beginnen und er soll die enttäuschenden Auftritte der anderen Stürmer vergessen machen. Er wurde gerade erst als Soccer Star of the Year in seiner Heimat ausgezeichnet, war der beste Spieler und Torschütze in der abgelaufenen Saison mit 17 Toren. Wenn er das auch noch auf einer größeren Bühne zeigen kann, dann wäre diese Baustelle erstmal geschlossen. Als Fazit bleibt zu sagen, grundsätzlich gibt's einige Spieler, die wirklich das Niveau haben, um auf diesem Level mitzuhalten. Es gibt aber sehr viele Fragezeichen bei mindestens 4 Stammspielern, ob sie denn wirklich fit sind und bereit sind, alle paar Tage auf diesem Niveau zu performen. Allen voran Kapitän Nakamba. Sollten sich die Fragezeichen auflösen, dann kann Zimbabwe überraschen. Die letzten Berichte aus dem Camp lassen bei mir aber Zweifel aufkommen. Und damit kommen wir zur Geschichte von Prosper Padera. Und sein Weg ist schon sehr besonders. Er wuchs in einem kleinen Dorf in Simbabwe auf und verlor schon sehr früh seine Mutter. Von nun an musste sein Vater ihn alleine aufziehen, was gar nicht so einfach mit der Arbeit zu verbinden war. Prosper musste jeden Tag 9 Kilometer zur Schule laufen, ansonsten gab es nur den Fußball im Leben des Jungen. Sein Vater verlor dann seinen Job und finanziell sah es sehr düster aus. So fällte der Vater eine Entscheidung und brachte den Sohn an die Majessa Football Academy. Die liegt in der nächstgrößten Stadt und der große Vorteil ist, dass alle Spieler dort auch kostenlose Schulbildung und Essen bekommen. Prospers Vater flehte den Akademieleiter an, seinen Sohn aufzunehmen, weil eben das Geld an allen Ecken und Enden fehlte. Prosper wurde tatsächlich genommen, der Vater ging in die Stadt, um Arbeit zu finden. Doch dann die nächste Schocknachricht. Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb auch der Vater. Prosper wurde im Alter von 15 zum Vollwaisen. Der Akademieleiter Charles Chawe wurde so etwas wie eine Vaterfigur für den Jungen. Und dann kam mit Dexter Blackstock auf Einladung der Akademie ein Scout und ehemaliger Premier League-Spieler an die Akademie, um die Talente einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein Platz für ein Programm in England war frei und die Jungs wurden plötzlich zu erbitterten Rivalen. Wer denn genommen werden würde, das sollte sich am Nakamba U17-Turnier entscheiden, bei dem die besten Spieler des Landes ihres Jahrgangs aufeinander trafen. Gesponsert wurde das Turnier eben vom heutigen Nationalmannschaftskapitän Marvelous Nakamba. Der war auch persönlich vor Ort und die Jungs alle starstruck. Alle wollten ein Foto mit ihm und ihn natürlich auch beeindrucken. Und guess what? Prosper wurde MVP des Turniers und die beiden ehemaligen Profis Blackstock und Andre Boucault übernahmen ein Stipendium für ihn am Brookhouse College in England, einer Schule, die auch gleichzeitig eine Art Akademie für große Talente ist. Er hatte die Chance, mit der Schulmannschaft gegen Liverpool, Brentford oder Manchester United zu spielen. Auch hier war sein Talent unverkennbar und er absolvierte ein Probetraining bei Leicester City. Ende 2024 schloss er die Schule ab und gemeinsam mit Boucault, der mittlerweile sein Berater ist, entschied er, dass er direkt in den Männerfußball anstatt in ein englisches U-Team wechseln wollte. Also unterschrieb Prosper bei SJK Seinäjoki in Finnland in der ersten Liga dort. Und dann wurde er im September auch noch erstmals für die Nationalmannschaft nominiert und traf dort auf? Richtig, Marvelous Nakamba, der das Turnier gesponsert hatte, das sein Leben verändert hat. Ich habe ein längeres Interview mit Prosper geführt, seht ihr vor dem Afrika-Cup beim Kicker, aber was bleibt, ist eine unglaubliche Geschichte, die ihn nun bis ganz nach oben bis zum Afrika-Cup geführt hat. Die Chance war eigentlich nicht da, aber Prosper hat sie genutzt. Für ihn ist nur sehr belastend, dass seine Eltern nicht mehr miterleben konnten, wie ihr Sohn im großen Fußball von Europa angekommen ist. Damit schließen wir Zimbabwe ab. Wir dürfen gespannt sein auf dieses Team und auf alles, was da so in Marokko passiert. Der Countdown läuft immer weiter runter. Bald geht's los. Ich hoffe, ihr freut euch schon genauso auf das Turnier wie ich. Bis bald. Wir hören uns. Ciao, ciao.